Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Bin wie immer der Florian und heute gibt's eine richtig coole Folge. Ich habe mit meinem Gast gerade schon gefühlt eine Dreiviertelstunde eigentlich einen Podcast im Vorfeld aufgenommen, weil wir schon ganz, ganz, ganz viel diskutiert haben. Ich freue mich, dass sie heute da ist, weil sie wird auch bei unserem Modern Workday dabei sein am 26. September und über das Thema Transformation sprechen, vor allem wie der Mensch mitgenommen werden kann in einer Organisation, egal ob klein, mittel oder groß. Und sie ist großer Fan von modernen Arbeitsformen und vor allem von selbstorganisierten Teams bzw. selbstorganisierten Unternehmen. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr ähnliches Verständnis, wie Arbeit zu funktionieren hat. Von daher freue ich mich. Wir werden ganz bestimmt sehr, sehr viel diskutieren. Wir werden sehr tief einsteigen. Ich werde ihr ganz viele unangenehme Fragen stellen, wie eine Transformation funktionieren kann. Vor allem, wenn es Probleme dabei gibt, weil sie macht das tagtäglich und zwar international. Sie ist aus dem amerikanischen Raum. Ihr werdet es gleich an der Aussprache merken. Und wir werden aber heute auf Deutsch sprechen und ihr Vortrag bei Modern Workday wird auch auf Deutsch sein. Und ja, sie ist einfach ganz viel international unterwegs und lernt vor allem viele große Konzerne kennen, wie dort die Transformation funktioniert und hat da auf jeden Fall sehr, sehr viele Praxisbeispiele und weiß auf jeden Fall, wo Stolpersteine sind, beziehungsweise was vor allem auch gut funktioniert. Aber erstmal recht herzlich willkommen, Joy.
Danke, ich freue mich auch, dass ich da bin. Ich werde auch versuchen, der, die das nicht durcheinander zu bringen.
Wenn, ist auch gar nicht schlimm. Stell dich doch mal unseren Zuhörerinnen da draußen einmal vor.
Gerne. Ich heiße Joy Laumann, bin schon seit vielen Jahren in Deutschland und habe für unterschiedliche Unternehmen gearbeitet, im Retail, in der Produktion und auch in der weißen Ware-Branche, also in unterschiedliche Branchen, in der Personalabteilung, auch in der Personalleitung und auch als interne Kommunikationsleiterin auch beim letzten Arbeitgeber. Und jetzt habe ich eine eigene Beratungsfirma zum Thema Transformation und Unternehmen zu begleiten, obwohl es ist ein bisschen Hochdruck begleiten, würde ich es nennen. Also es ist ein bisschen mehr als nur begleiten, sondern auch wirklich auch konkret dann auch in die Schritte reinzugehen und auch quasi auch manchmal zu sagen, nein, bitte nicht, das nicht machen und überlegen, ob es anders auch geht. Also weniger Coaching, mehr Doing. Weniger Facilitating, mehr sagen.
Damit bist du auf jeden Fall sehr, sehr tief in den Organisationen drin und kriegst vor allem sehr, sehr viel mit. Das wird bestimmt gleich spannend, wenn wir über das Thema Transformation sprechen. Bevor wir dabei einsteigen, nochmal für dich die Frage, wie ich all meinen Gästen stelle. Was bedeutet für dich modernes Arbeiten?
Ja, also es triggert mich auch tatsächlich, weil ich immer ein bisschen ein Problem hatte, das Wort, also alles, was gerade auch vor allem nach Corona gekommen ist mit modern und new und Next Level und all die Sachen haben mich so ein bisschen verwirrt. Aber tatsächlich mit Modern Work kann ich mich sehr gut identifizieren, weil es einfach nur darum geht, dass wir jetzt in die nächste Stufe gehen über unser 9-to-5 irgendwie Mindset oder wie unsere Stempelkarte irgendwie für unsere Stunden irgendwie aufnehmen, dass das einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und das haben wir auch alle tatsächlich vor Corona wirklich gespürt, dass so wie wir arbeiten nicht mehr das Richtige ist in unserer Welt. Natürlich hat die Pandemie dazu geführt, dass wir dann einfach ein bisschen schneller in die Gänge gekommen sind, auf technologischer Sicht, aber auch aus, hey, es geht auch anders und schneller und besser und auch effizienter und vor allem mehr selbstorganisiert. Also wirklich zu sagen, da haben wir auch mehr Vertrauen an Mitarbeitende, die dann auch in eine Richtung gehen wollen, wo die auch selbstorganisiert sind. Und auch vor allem, ich finde, das modernes Arbeiten für mich bedeutet, dass halt wir themengedriven auch sind. Also wir wissen halt, was gemacht werden muss, in welcher Zeitpunkt, wo wir uns bewegen im Unternehmen und basierend auf, was die Vision ist, dass man halt in der Richtung halt auch läuft und dass man da mehr Vertrauen hat, dass Mitarbeitende auch in der Richtung geht. Da gehört auch sehr viel Growth Mindset dazu, also wirklich eine Organisation, was wirklich schnell lernt, auch Fehler macht, aber auch schnell lernt und einfach wieder aufsteht und weitergeht. Also wirklich auch eine gewisse Resilienz auch hat, was es angeht und nicht irgendwie da sich bewegt und lass uns mal überlegen, was 5x8 falsch gelaufen ist. Das heißt nicht, dass man in gewisse Themen Ursachenforschung betreiben muss, aber das heißt einfach nur, dass wir uns überlegen müssen, wo lohnt es sich tatsächlich, wie viel Energie reinzustecken und halt da einfach ein bisschen mehr Speed auch reinzubringen.
Du sprichst jetzt viele wichtige Themen an. Vielleicht nochmal so ein, zwei kleine Rückfragen dazu. Wie glaubst du, wie gut, gerade mit Blick auf die Transformation, ist ja das Thema heute, haben die Organisationen gerade diese Pandemie geschafft? Also da gab es ja eine sehr, sehr hohe Herausforderung, die extern auf die Organisation eingeprasselt ist. Wie gut war die Organisation mit ihrem Mindset darauf eingestellt, diese Veränderung auch anzunehmen und dann die richtigen Rückschlüsse daraus zu ziehen?
Ja, das ist eine sehr breite Frage. Ich werde es so beantworten, wie ich es verstanden habe und dann kannst du gerne reinspringen. Ich finde, dass viele diese Pandemie missverstanden haben und auch die Möglichkeiten missverstanden haben. Also ein sehr plakatives Beispiel, Unternehmen, denen es super ging und halt wirklich so einen Kicker hatten und so einen Accelerator hatten aus oder Katalysator hatten aus der Pandemie, haben dann quasi ihre Budgets 1:1 genommen aus der Zeit, wo gewisse Investitionen gemacht worden sind. Und dann haben wir gesagt, oh, nächstes Jahr legen wir noch eins drauf und noch eins drauf. Und ich dachte mir, also wenn wir gucken, aber wie gerade unser Supply Chain sich entwickelt und man muss auch nicht mal irgendwie 10 Jahre im Voraus gucken, sondern nur 3. Also wie setzen wir unsere finanziellen Ziele auf? Also das ist so ein bisschen so eine gewisse Naivität und auch Missverständnis, was das anging. Anstatt zu überlegen, hey, was haben wir daraus gelernt? Wie können wir resilienter sein und flexibler auf dem Markt halt reagieren, ohne dass wir uns halt in eine Sackgasse fahren? Also das war etwas, was ich sehr spannend fand, habe ich von vielen Unternehmen auch erlebt. Was ich auch sehr spannend fand oder was die Transformation anging, jetzt wenn wir über Modern Work reden würden, ist tatsächlich, dass viele Unternehmen dachten, wow, cool, funktioniert, geht für uns und so weiter. Das werden wir jetzt komplett auf einführen. Und dann war die Pandemie vorbei. Und dann, also hier die Führungskräfte haben sowieso Probleme zu kontrollieren, was die Mitarbeitenden machen. Und wir wissen noch nicht so wirklich, irgendwie funktioniert das für jeden oder nicht. Wir holen einfach mal alle rein. Also so eine Überreaktion dann. Also wirklich von einem Extrem in der andere, anstatt zu sagen, warte mal, was waren die gute Sachen? Warum haben die funktioniert? Wie können wir es auch hinkriegen, dass es auch funktioniert? Weil es natürlich wahnsinnig viele Vorteile auch hat für die Unternehmen und auch für die Einzelnen. Also es ist ja immer so eine Kombi, einzelne Mitarbeitende und auch Unternehmen. Und das fand ich dann sehr spannend, dass halt einfach stattdessen, bevor man sagt, lass uns mal überlegen, was hat funktioniert und warum hat es funktioniert und was passt. Am Ende kann man zu dem Ziel kommen und sagen, nee, alle sollen wieder reinkommen. Gar kein Thema, nur aber nicht offen zu sein, zu überlegen, woran liegt es und lass es mal kurz überlegen und wie arbeiten wir auch tatsächlich. Das fand ich dann sehr spannend und teilweise auch schade, dass stattdessen die Lösung war, gehen wir so in die alte Richtung einfach mal wieder. Das finde ich auch ein bisschen manchmal in der Politik so schwierig, wenn manche Vorschläge gemacht werden, wo man sagt, ah, okay, wir haben es ein bisschen versucht, dann machen wir es so wie halt vor 8 Jahren wieder. Und ich denke mir so, nee, können wir bitte davon lernen und gucken irgendwie, weil die Richtung war richtig, aber man muss dann halt überlegen, was macht dann Sinn auch tatsächlich in dem Moment. Und es ist einfacher natürlich in alte Muster reinzugehen, auch wenn die vor 8 Jahren zustande gekommen sind, als weil die irgendwie ja funktioniert haben, auch wenn suboptimal. Und ja, mein Anspruch ist einfach nicht suboptimal grundsätzlich. Also suboptimal ist einfach kein Anspruch für mich persönlich. Und das fand ich dann tatsächlich auch sehr spannend. Also Florian, darüber kann ich jetzt 5 andere Beispiele auch noch nennen. Also du musst mich stoppen. Was ich auch sehr spannend fand, war, wie aus der Transformation, wie aus der Pandemie wir gelernt haben oder was manche Unternehmen gemacht haben, ist, dass die haben halt wirklich das als Beispiel genommen, also wirklich Unternehmen, wo die Kultur vorher auch schwierig war. Die haben gesagt, guck mal, wir haben tatsächlich eine gute Kultur, alle Mitarbeitenden haben mitgemacht und wir haben halt da losgelegt. Und ich habe mir gedacht, no, das war der menschliche Instinkt in dem Moment, dass die irgendjemand gebraucht haben, die eine Leitung gibt und die haben gefolgt. Das heißt nicht, dass ihr eine tolle Kultur habt, weil eure Mitarbeitende euch in dem Moment vertraut haben, wenn ihr halt irgendwelche Regeln ausgerollt habt und halt nichts dazu gesagt haben und nicht protestiert haben. Und das fand ich dann auch so ein Missverständnis, was ich beobachtet habe, wo auch dann halt so einfach zu viel pauschalisieren, also fand ich. Also Überreaktion, Pauschalisierung, nicht halt über das, was man als Problem erlebt hat in der Pandemie, zu sagen, okay, da haben wir doch eine kurze Testphase gehabt, weil wir hatten ja auch Themen, alle hatten Themen. Und cool wäre gewesen zu sagen, okay, das waren die Themen, die werden vielleicht auch wiederkommen und vielleicht auch langfristiger. Wie gehen wir die an, ja, als Europa oder als Deutschland?
Möchte ich zu 100% unterstreichen. Ich merke auch, haben wir gar keine richtigen Transformationen gemacht während der Pandemie vielleicht? Also gerade weil jetzt so viele wieder back to the basics gehen, Richtung vor allem viel Richtung Taylorismus auch zurückgehen, wieder eher zu diesen Prozessen, dass die Führungskraft eben die Leute wieder vor Ort haben möchte, weil sie eben teilweise einfach dieses Vertrauen zu den Menschen nicht haben, bestimmte Arbeitsformen gar nicht richtig funktionieren. Ob das jetzt Hybrid Work ist, ob das agiles Arbeiten ist, ob das selbstorganisiertes Arbeiten ist, dass Technik teilweise gar nicht da ist, so kleine Basics wie asynchrones Arbeiten in vielen Organisationen immer noch schwierig, dass Dinge sauber dokumentiert werden. dass jemand, der morgens arbeitet und jemand, der nachmittags arbeitet, dass die trotzdem beide irgendwie informiert sind. Große Herausforderung, auch wenn mir viele Organisationen erzählen, dass sie die gemeistert haben. Nein, leider nicht. Da gibt es immer noch sehr, sehr viele Baustellen. Und wenn man mal ehrlich zu sich selbst ist, dann kann man sich immer verbessern. Selbst wir hier bei uns können da noch echt eine Menge dran arbeiten, obwohl wir schon sehr transparent sind. Und da merke ich jetzt gerade so, okay, man hat das gemacht, weil die äußeren Faktoren, die waren ja da. Das heißt, ich musste mich in irgendeiner Form verändern. Aber es war eigentlich keine richtige Veränderung, es war eigentlich nur so Panikmodus. Ich habe halt versucht zu überleben, ich habe halt agiert. Ich habe zum Glück sehr intelligente Mitarbeitenden gehabt, die das dann gemeistert und teilweise auch überwiegend gestemmt haben, muss man sagen. Durch Überstunden, weil sie im Homeoffice performt haben, weil sie sich plötzlich selber Regeln definiert haben, die Prozesse teilweise außer Kraft getreten sind, weil sie nicht mehr einhaltbar waren und die Menschen dann völlig befreit die richtigen Dinge getan haben für den Kunden, für die Organisation. Und jetzt, wo das alles vorbei ist, denkt man sich so, ja, warum eigentlich noch weiter so machen? Ich kann ja eigentlich auch diese ganzen alten Prozesse 1:1 wieder einführen und ja auch wieder durchsetzen vor allem. Ich kann ja wieder sagen, hey, wir machen unser Status-Meeting montags um 9, wir machen diesen Report und wir machen das und jenes und so weiter. Und es scheint ja auch wieder in den Augen zu funktionieren, obwohl man gerade merkt, dass mehr Organisationen denn je eigentlich in einer Transformation sind, aber, jetzt will ich nicht verpauschalisieren, gefühlt viele aber irgendwo so da mittendrin stecken, weil sie gar nicht wissen, wohin sie sich transformieren sollen, weil sie nicht wissen, wo ihr Ziel ist. Du hast eben so gesagt, maximal 3 Jahre. Ich glaube, früher haben sehr viele Organisationen versucht, so 5 Jahre, 10 Jahre in die Zukunft zu gucken und sich Dinge zu überlegen, wo man in 10 Jahren steht. Und das ist halt heutzutage vollkommen absurd. Kein Mensch hätte vor 10 Jahren sagen können, wie heute die Welt aussieht. Und wenn man das versucht hätte, hätte man komplett daneben gelegen. Also es kann keiner richtig gelegen haben. Und wenn ich überlege, jetzt nochmal 10 Jahre in die Zukunft zu gucken, dann hätte ich Angst, auch nur ansatzweise eine Entscheidung zu treffen, weil da kann ich nur zu 100% daneben liegen. Ich hätte schon Angst, 3 Jahre in die Zukunft zu gucken. Ich würde viel lieber nur ein halbes Jahr oder ein Jahr in die Zukunft gucken und danach würde ich vielleicht Annahmen treffen, dass ich in die richtige Richtung laufe, würde mir aber so viel Freiheiten offen lassen, damit ich bloß nicht in die falsche Richtung laufe, wenn sich die Realität da draußen ändert oder meine Organisation sich verändern muss, aufgrund von was auch immer auf mich zukommt. Und ist das etwas, wo Organisationen gerade feststecken, dass sie nicht wissen, wohin sie wollen und dann eher sagen, hey, ich nehme das Alte, weil das kenne ich, das hat irgendwie funktioniert oder ich glaube, dass es funktioniert hat. Ist ja irgendwie auch erprobt, hat man Jahre gemacht, ne? Das kenne ich halt, Schuster bleibt bei deinen Leisten sozusagen. Und nimmt man das jetzt gerade so ein bisschen als Sicherheit, weil so viel Unsicherheit da draußen gerade herrscht?
Also erstmal zu der ersten Frage, was auch eine sehr pauschale Antwort ist, deshalb, das gilt auch nicht für jeden. Aber grundsätzlich, was passiert wurde in der Pandemiephase, zumindest aus meiner Sicht, oder in was wir als Transformation gerade beschreiben, das war keine Transformation. Ein paar Sachen wurden optimiert. Mitarbeitende, die Desktops hatten, haben dann einen Laptop gekriegt, sodass sie halt mobil arbeiten können. Also ein paar Sachen wurden optimiert. Also es wurden so größere Transformationen aus Learnings aus der Phase. Gab es auf jeden Fall tolle Beispiele, aber richtig große, also es gibt auch tatsächlich fantastische Beispiele, aber im Großen und Ganzen ist gerade dieses, gehen wir zurück in dem alten Modus jetzt im Rahmen von modernes Arbeiten mit Mitarbeitenden wieder reinholen, halt schon sehr spannend. Und auch diese Überreaktion von, oh, eigentlich dachten wir, das wird jetzt halt, wir werden weiterhin so machen und dann gehen die einen Schritt zurück oder 2 Schritte zurück. Was ich da auch sehr viel erlebe, ist, keiner stellt sich wirklich die Frage, wir arbeiten heute schon hybrid. Wir sind schon eigentlich in einer modernen Welt. Unsere Teams sitzen sowieso nicht an einem Standort. Also wenn wir wirklich größere Unternehmen anschauen, die Hälfte von den Teams, die irgendwo sitzen und sagen, alle müssen wieder reinkommen, deren Teammitglieder sind heute und auch schon vor der Pandemie schon woanders gewesen. Und Technologien ändern sich und werden noch cooler, wo wir uns sowieso näher fühlen werden. Also Florian, ich habe dich persönlich noch nie gesehen, aber wir haben schon viel gesprochen. Aber ich bin mir sicher, wenn ich dich am 26. sehe, ich werde nicht das Gefühl haben, oh, das ist jemand, der, also ich werde mich vielleicht fragen, habe ich ihn schon mal gesehen? Also kennst du die Situation? Und ich glaube, das haben auch Mitarbeitende in Firmen auch, wo man sagt, wir haben das Gefühl irgendwie, wir kennen uns schon, auch wenn die sich noch nie vorher getroffen haben. Also die sind teilweise in andere Kontinente, über Jahre oder Monate, bis die sich das erste Mal kennenlernen. Deshalb, das ist halt so eine Sache, wo ich sage, lasst uns mal kurz überlegen, ihr macht es schon heute. Ja, also warum nicht auch dann hier, sodass es dann auch fairer ist für alle. Weil wenn der Chef in Deutschland sitzt und 50% von seinem Team in Deutschland sitzt, und 50% in 7 andere Länder sitzt und er seine Mitarbeitenden, die hier wohnen, jeden Tag sieht. Es ist schon schwierig, als vom Chef zu erwarten, bewertest du auch alle gerade richtig irgendwie. Oder da kommt doch irgendwie, da kommt so, ihr trefft euch dann nach dem, also da kommt eine andere persönliche Beziehung noch mit rein und wir können echt nicht denken, dass das nichts mit, also dass es kein Einfluss hat.
Aber warum machen das Organisationen? Also warum, also ich habe so eine Vermutung, Angst. Dass er halt sagt, ja wahrscheinlich, genau, es ist Angst.
Es ist Angst, es ist fehlende Angst der Kontrolle und auch, weil Führungskräfte, das habe ich auch sehr viel erlebt, ja, dann gib doch mal ein Guideline. Ja, ich finde Guidelines auf gar keinen Fall. Die Führungskräfte sollen auch sich damit auch entwickeln. Also ich finde sowieso, wie teilweise zu viel von Führungskräften nehmen die Verantwortung von Mitarbeitenden weg, weil die halt ein Problem haben, besser zu bewerten, was wird tatsächlich erreicht oder nicht. Und das finde ich ein bisschen erschreckend, wenn ich sehr ehrlich bin. Also nicht überall, ja. Also es gibt auch andere Beispiele, die fantastisch sind da drin und andere Unternehmen, die wirklich das auch fein können. Aber der größte Grund ist wirklich dieses, wir können ja keine Kultur bauen, wenn wir uns halt nicht face-to-face sehen jeden Tag. Oder halt mindestens 80% der Woche. Und oder wir können halt nicht irgendwie, und das ist so dieses fehlende Kontrolle tatsächlich. Und weil wir auch nicht mehr themenbasiert arbeiten, sondern denken, okay, der hat schon geliefert, indem er hier war, irgendwie 8 Stunden. Und das ist wirklich, wenn wir das jetzt sagen, also, nein, das ist nicht der Grund. Aber dann, was ist es wirklich? Ja, ich kann halt, dann kommen halt irgendwelche Antworten, die dann irgendwie auch nicht ganz passen. Aber es hat wirklich tatsächlich damit zu tun.
Wir sind dann produktiver im Büro und Abstimmungen sind ja leichter. Genau. Ich kann einfach mal vorbeikommen und so weiter. Aber man kann denjenigen auch anchatten. Aber es gibt 1000 Gründe, glaube ich, warum da der Mensch dann auch so blockiert. Und ich glaube, eins ist auch die Komplexität, dass viele Dinge nicht mehr verstanden werden können. Und wir hatten es im Vorfeld so, die Organisationen und gerade hier in Europa, wenn man jetzt mal vor allem auch auf Deutschland guckt, wir sind ein sehr produzierendes Land. Wir haben sehr viele, gerade Hidden Champions, die eher irgendein Produkt herstellen. Und da sind die unfassbar gut drin. Die haben sehr schlaue Menschen, die schlaue, gute Produkte herstellen. In sehr, sehr hoher Qualität, in großer Stückzahl. Vielleicht leider nicht mittlerweile immer nur in Deutschland, aber zumindest kommt die Grundidee von hier. Und das können die bis die kleinste Schraube perfektionieren mittlerweile, was Lieferketten angeht und so weiter. Was wir aber noch nicht so gut können, ist, wie Menschen mit Menschen zusammenarbeiten. Da tun wir uns immer noch schwer, weil wir Prozesse verstehen, wie ein Fließband funktioniert, in welcher Geschwindigkeit das langrollt, wann die Schraube da sein muss, mit welchem, wie oft ich die drehen muss, damit die auch wirklich drin ist. Das kann theoretisch dann auch ein Roboter machen, weil ich kann das ja ganz genau messen, dass ich 3-mal die Schraube drehen muss, dann ist die drin. Und die muss ich auch immer 3-mal drehen, dann ist die immer drin. Da gibt es kein 3,5-mal oder 4-mal. Aber in der Zusammenarbeit bei einem Menschen sieht das anders aus. Da gibt es halt einmal 3 Umdrehungen, einmal 5 Umdrehungen, einmal gibt es gar keine Umdrehung. Und wir versuchen uns da an Dinge, glaube ich, festzuhalten, wo wir versuchen, etwas in einen Prozess zu kippen oder in einen gedanklichen Prozess zu kippen, was gar nicht existiert. Wir versuchen, irgendeinen Rahmen zu finden da in der Zusammenarbeit. Deswegen sind Best Practices ja auch so beliebt. Ich versuche halt, irgendein Set zu finden, was ich 1:1 verwenden kann. Aber das trifft nicht die Realität in meiner Organisation. Wir machen uns viel zu wenig Gedanken darum, wie wir wirklich gut zusammenarbeiten können, was wir brauchen, um auch wertschöpfend tätig zu sein. Wir vergessen dann häufig in diesem ganzen Modus auch, nämlich, warum gibt es mich eigentlich? Warum gibt es mein Team? Für was arbeite ich? Bin ich ein internes Service-Team oder arbeite ich für den Kunden? Im besten Fall mache ich irgendeine sehr wertschöpfende Tätigkeit für die Organisation, egal ob die jetzt intern oder extern gelagert ist. Und in diesem Part vergesse ich wirklich, dass das auch nicht jeden Tag gleich gut funktionieren kann. Ich erwarte immer, dass wenn ich 2 Menschen in einen Raum stecke, dass sie sich grün sind, dass die funktionieren, dass die kommunizieren können, dass alle Vibes, die irgendwie in dem Raum drin herrschen, automatisch auf dem Tisch liegen und dass wenn der eine an etwas arbeitet und die andere an etwas arbeitet, dass das alles transparent ist und die auch total erfolgreich das Projekt abschließen können. Und da tun wir uns unfassbar schwierig. Du hast den Menschen ja auch in der Transformation immer sehr, sehr stark in den Vordergrund gerückt, im Vorfeld ja auch die ganzen Gespräche. Vielleicht können wir bei diesem Part mal so ein bisschen einsteigen, warum wir uns bei der Menschenarbeit so schwer tun.
Ich glaube, weil es wirklich komplex ist. Ich habe gestern etwas ein Doktoranden geschickt, mit dem ich eng zusammenarbeite in einem Startup. Und ich war total erschrocken. Ich saß gestern Abend und habe dann irgendwie so einen Artikel gelesen. Und dann stand in dem Artikel, diese Art der Vorgehensweise hat Vorteile und hat dann Vorteile irgendwie halt aufgezeichnet und Nachteile. Und ein Nachteil war der eigene Mitarbeit, dass man auch dran arbeiten muss. Und das ist Zeit, ne? Und das finde ich, ich habe es ihm dann geschickt. Da habe ich gedacht, hey, das passt doch voll zu deinem Thema. Weil ich dachte mir, wow, ein Nachteil wird gesehen, dass man nachdenken muss über komplexe Situationen und dass man dran arbeiten muss. Und das fand ich erschreckend, weil für mich ist das ein Vorteil. Aber wir haben als Welt, als Gesellschaft, also ist auch nicht Landesthema, bitte nicht falsch verstehen. Also das ist einfach in so ein globales Phänomen von, und auch in manchen Ländern mehr, vielleicht in andere Länder weniger, will da gar nicht da einsteigen, obwohl ich da auch eine sehr starke Meinung zu habe. Aber da ist es halt so, wir denken, dass wenn wir hart für etwas arbeiten müssen, eine komplexe Situation, dass es halt anstrengend ist. Wir denken, dass Konflikte schlecht sind. Wir dürfen keine Konflikte haben. Wir dürfen nicht diskutieren, weil das könnte ja die Stimmung und unser Vibe ändern. Nein, diese Konflikte geben uns einen Weg A oder Weg B und wir müssen es diskutieren und wir müssen unterschiedliche Perspektiven mit reinholen, weil die wahrscheinlich einen guten Grund haben. Vielleicht auch nicht und dann können wir sagen, egal, ich mache es trotzdem so. Aber zumindest das Gespräch zu haben und diesen Konflikt auf eine zivilisierte Art durchzuführen und halt auch zu erlauben, also den Platz zu erlauben. Und das sind halt einfach Komplexitäten teilweise, die wir wirklich, und du hast ja vorhin gesagt, unsere Welt wird komplexer, also versuchen wir vielleicht auch manchmal in Situationen zurückzugehen, die uns eine Komfortzone anbieten. Kann ich auch verstehen. Aber man muss dann überlegen, Komfortzonen sind wichtig, da erholen wir uns auch. Das ist ja auch der Bereich, wo wir dann uns auch zurückziehen und sagen, das kenne ich, da kann ich mich erholen, aber ich bin auf jeden Fall offen halt in der Komplexität auch einzusteigen und es auch zu meistern. Aber der Grund, glaube ich, ist einfach, dass, was ich zumindest denke, ist, wir können es in der Zukunft nicht vermeiden. Die Komplexitäten werden viel, viel mehr werden und wir werden viele Informationen nicht haben und müssen Entscheidungen treffen. Das heißt, die Situationen werden komplex, noch komplexer, die Krisen werden überlappen. Also es wird nicht eine Krise sein und dann kommt die nächste und dann kommt es vielleicht eine Pandemie und dann vielleicht irgendwie ein Cyberattack. Und ja, also wir sind mittendrin in eine ziemlich überlappende Krisenwelt. So. Und jetzt können wir halt entweder sagen, oh Gott, oder sagen, interessant, ich schau mal irgendwie, wie weit ich auch gehe. Ja, es ist für jeden auch unterschiedlich. Also auch diese Neugier auch wieder zu erwecken in uns alle. Zu sagen, ich bin neugierig, diesen Weg zu gehen und zu gucken, was es ist. Und dann zu sagen, ah ja, es ist komplex, was kann ich daraus lernen? Es tut auch weh. Also ich sage auch nicht, dass es mega toll ist und man keinen Stress haben wird. Aber es ist halt etwas, was auch zum Growth Mindset gehört. Das heißt, ich gehe diese extra Meile, bringe mich in diese unkomfortable Situation und natürlich werde ich daraus auch wachsen und lernen und halt mit diesem Ansatz auch ranzugehen. Das heißt, dieser Mindset halt ständig so unangenehme, komplexe Sachen zu vermeiden, aber eine perfekte Welt haben zu wollen und wir wollen erfolgreich sein als Unternehmen, das ist aber paradox. Es geht einfach nicht. Also das passt nicht zusammen. Deshalb, wenn man eine Growth-Strategie hat, wird es ungemütlich in unserer Welt heute. And that's okay. Und das ist auch in Ordnung so. Nur dann seid auch offen und neugierig dafür, auch diese komplexe Wege aufzugehen. Und das finde ich halt sehr cool. Der Bill Anderson macht das ja ziemlich cool zurzeit. Also das ist halt jemand, den ich auch sehr cool finde und beobachte, mit wie er auch teilweise einfach reingeht und sagt, nein, weg, raus, brauchen wir nicht. Wir müssen halt diesen Weg gehen. Und es gibt auch kein Blueprint oder Best Practice oder Benchmark dafür. Er weiß aber, was halt funktionieren wird. Und er hat halt die Vision und er geht in der Richtung. Und auf dem Weg werden beschissene Sachen passieren. Aber damit wird er umgehen. Und das ist halt, was wir einfach ein bisschen mehr brauchen. Muss natürlich nicht auf der Größe sein, aber auch in unser tagtägliches Leben. Also ja, also das ist dieses Offenheit für Komplexität und auch die Neugier. Und neugierig daran zu gehen. Also das wäre schon etwas, was sinnvoll wäre, aus meiner Sicht.
Auf diesem Weg dieser Transformation, das ist gerade dieses Vorwärtsgehen angesprochen und da passieren Dinge, die falsch laufen. Das gehört vollkommen normal dazu.
Fantastisch.
Das ist eigentlich fantastisch. Ich habe immer nur das Gefühl, dass die Organisationen das schon im Vorfeld versuchen, schon abzufangen, indem sie schon Prozesse, Richtlinien oder gewisse Dinge gar nicht tun, damit sie gar nicht dahin kommen. Da wird vor allem der Betriebsrat sehr häufig eingeschaltet und dann geht das nicht, dann geht jenes nicht. Und dann kann man diese Veränderung meistens gar nicht anstoßen, weil man sich nicht traut, dass wenn dieses Negative eintritt, was im Zweifel ja gar nicht so negativ ist, aber wenn zumindest irgendwas eintritt, was man vielleicht nicht so erwartet hat, dann hat man Angst, darüber zu sprechen und diese Konsequenzen zu diskutieren. Und da vertraut man vielleicht auch den Menschen und der ganzen Organisation auch nicht so richtig, dass man das in dem Moment auch handeln kann. Weil das könnte man eigentlich, wenn man sich in so eine moderne Arbeitsform auch richtig schon transformiert hätte, dann wäre das nicht kein Problem. Da würde man sich an den Tisch setzen, würde eine Lösung finden. Man würde Vertrauen dafür haben, dass sozusagen keiner zurückgelassen wird an so einer Stelle, sondern dass man positiv einen Weg daraus findet, wie man mit diesen einzelnen Krisen umgeht, dass man die löst und dann immer wieder einen Schritt vorwärts geht. Aber ich glaube, da geht es philosophisch dann rein. Lass uns mal über die Transformation noch mal ein bisschen sprechen. Ich hatte am Anfang gesagt, lass uns vielleicht mal so eine Organisation skizzieren. Du bist ja sehr viel international unterwegs. Lass uns mal so ein europäisches Unternehmen vielleicht einfach mal nehmen, so als Paradebeispiel. Wir haben irgendwie in verschiedenen europäischen Ländern Niederlassungen. Das heißt, wir sprechen viel lokal, wir sprechen aber auch Englisch. Wir haben vielleicht 10.000 Mitarbeitenden, das heißt, wir sind auch schon ein bisschen größer, wir machen ein bisschen Umsatz. Und wir kommen vor allem eher so aus dieser tayloristischen Ecke. Wir haben 6, 7, 8 Managementstufen. Wir sind vielleicht noch Inhaber geführt, bleiben aber vielleicht mal jetzt im einfachen Fall, sind es kein Börsenunternehmen, vielleicht auch bei der Größe schon eher ein bisschen unrealistisch, aber vielleicht haben wir noch einen Geschäftsführer oder Geschäftsführerin ganz oben, vielleicht auch mehrere mittlerweile, vielleicht auch pro Länder, und dann gibt es die Führungsetage drunter, wie die dann auch immer letztlich aussehen mag. Und jetzt bist du in so einer Organisation drin und wir wollen die transformieren. Ich will jetzt gar nicht so den Prozess ABC durchgehen, weil es gibt nicht die eine Transformation, die man durchspielen kann, sondern jetzt ist dieser Wunsch dieser Organisation dazu da, Richtung moderne Arbeitsformen zu gehen. Und jetzt haben wir gerade schon so ganz viele Themen angesprochen bei den Menschen, wo Dinge blockiert werden können aufgrund von Angst, aufgrund von Komplexität. Und das wird dir ja tagtäglich bei diesen Organisationen begegnen. Jetzt mal unabhängig davon, wie der Transformationsprozess im Hintergrund aussieht. Wie gehst du da rein in so eine Organisation, wenn du merkst, da ist diese Angst vorhanden, da ist dieser Stillstand vorhanden teilweise, da sind diese ganzen Krisen, Probleme so ein bisschen scheuklappenmäßig ausgeklammert. Man versucht da so eine Veränderung voranzutreiben, aber man versucht so dieses Unangenehme irgendwie so unter den Teppich zu kehren. Wie gehst du da rein? Du hast ganz am Anfang der Vorstellung gesagt, dass du da nicht nur so Ansätze mitgibst, sondern du gehst da auch rein und sagst nein, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte oder sie das blockieren.
Also erstmal der erste Schritt, dass überhaupt in der Richtung gegangen wird und ich sag mal beauftragt werde oder angerufen werde, das finde ich ist schon mal ein ziemlich großer Schritt. Das heißt, da ist eine gewisse Offenheit. Aber natürlich wissen wir, dass gewisse Organisationen zäh sein können und dass die Mühlen sehr langsam mühlen in gewisse Organisationen. Also was ich machen würde, und das ist halt sehr pauschal und halt hypothetisch, deshalb sorry Florian, wenn ich die Frage auch sehr generell beantworte. Aber was ich machen würde, ist, ich würde erstmal reingehen und gucken, mit wem habe ich es überhaupt zu tun. Was ist die Kultur, die dort herrscht? Wie ist die Führungsriege? Also was ist die Führungs-DNA in dem Unternehmen? Also wie führen die? Dann würde ich halt die Vision und die Organisation, also die Vision und die Strategie mir anschauen. Also wo wollen die auch tatsächlich hin? Ich würde mir deren Software- und Kommunikationswege Stand heute anschauen. Und erstmal so eine Standanalyse machen, über welches Territorium bewege ich mich auch gerade.
Wie gut sind die Antworten, die du darauf schon bekommst? Also so eine richtige Mega. Strategie zu haben, eine Führungsstrategie
Ach
zu
so.
Haben.
Ja, also ich finde immer Deltas zu da, wo die hinwollen und wo halt die heute stehen und gewisse Sachen, die dann geändert werden müssen, bevor wir überhaupt anfangen mit der echten. Also es gibt dann unterschiedliche Sachen, die ich dann immer herausfinde. Also manchmal ist es so, dass ich sage, okay, alles ist ziemlich okay, man muss nur ein bisschen halt irgendwo anpassen und man kann andere Sachen parallel machen und dann kommt man auch schneller voran. Wenn es gravierendere Themen sind, die ich dann auch sehe, dann sage ich, okay, erst muss man das machen, bevor wir in die nächsten Phasen gehen können. Dass ich das dann auch so halt durcheinander, also halt nacheinander in eine gewisse Sequenz dann auch durchführe. Es kommt immer drauf an, halt, was die Situation ist und was, wo die halt auch hinwollen als Unternehmen. Deshalb in gewisse Unternehmen sage ich, okay, das ist, man muss mal ein bisschen tweaken. Change Ready oder Transformation Readiness ist da. Also das checke ich auch immer irgendwie. Wie sind vergangene Transformationen? Viele nennen ja auch Transformationen und dann siehst du, ist es nicht wirklich eine Transformation gewesen. Aber es macht nichts. Also ich gucke einfach, wie ist die Stimmung? Wie sind die Muskeln? Was die Transformationsmuskeln, sage ich immer, gerade aktiviert oder sind die noch fit oder sind die überhaupt vorhanden oder auch nicht? Also das checke ich dann auch immer. Und das gibt mir dann auch, ja, bitte. Ja,
sorry, der hat mal gerade so reingefragt. Du hast Transformationsready gesagt. Ich habe gesagt, ich frage heute ganz tief nach, weil ich verstehen will, warum, weshalb, wieso Organisationen daran scheitern. Was bedeutet denn Transformationsready? Also machst du da Umfragen, fragst du die Leute, ist das ein Bauchgefühl?
Ja, ich stehe mit wahnsinnig vielen Leuten und ich bilde sehr schnell interne Netzwerke.
Okay. Was merkst du, wenn sie nicht ready sind? Also was bedeutet das denn? Also sind die dann auch vielleicht, was passiert denn? Wir hatten im Vorfeld ja auch gesprochen.
Also ich gebe dir ein Beispiel. Ja, eine Organisation, die nicht Change Ready ist, ist eine Organisation mit Mitarbeitern, die der Meinung sind, die sind absolut Change Ready. Also selber völlig natürlich. Und dann merkst du, dass die Komfortzone nicht sehr flexibel ist. Was die wirklich mögen, ist eigentlich alles so zu behalten, so wie es ist. Und die definieren auch Veränderung oder Transformation ganz anders, als es tatsächlich ist. So erkenne ich, und das war jetzt auch eine sehr pauschale Antwort, aber das ist ein Weg, wie man erkennen kann, ob eine Organisation tatsächlich change-ready ist oder nicht. Und dann beobachte ich auch, wie verhalten sich Mitarbeitende in unterschiedliche Haltrahmenbedingungen. Ja, also jetzt ohne zu konkret zu werden, ich beobachte dann, wie weit gehen die in ihr tagtägliches Arbeiten aus der Komfortzone raus und sagen, ich versuche es. Oder ist es eher eine Organisation, was hochdelegiert? Also es wird halt etwas dann verändert und dann wird es halt raus und dann wird gesagt, nee. Also das finde ich nicht richtig und nicht gut. Geh zurück in deine Führungsriege und stell es in Frage. Und dann wird es oft, also wieder so dieses Upward Delegation ist tatsächlich ein spannendes Phänomen, die ich seit 15 Jahren beobachte. Und ich mir immer denke, warum stehst du nicht auf deine zwei Beine? Das wurde doch besprochen. Und das tatsächlich dann auch gewisse Unsicherheiten dann aufbringt. Also so sind die Sachen, die ich dann auch prüfe. Und dann nicht nur in der Belegschaft, viel wichtiger, also nicht viel wichtiger, aber genauso wichtig, in der Führungsmannschaft. Weil alle schreien nach absolut, wir müssen hier was ändern, aber bitte nur bis zu dem Punkt.
Ja, nur bis zu meinem Stuhl, da hört es bitte
genau.
auf.
Genau, und bitte änder es so, dass es so ist, wie es eben ich in meinem Team mache. Ja, und bitte nicht anders. Und dann, ich finde das immer sehr schön, weil die Gespräche sind auch am spannendsten tatsächlich. Also das mag ich oft, um da halt auch dann zu verstehen, wo kommt das her und wieso und da auch ziemlich schnell auch dann zu erkennen, wo man auch ansetzen muss. Also das ist halt, was man dann auch natürlich in einer Transformation erkennen muss, ist, wo muss man ansetzen, um tatsächlich Impact zu haben. Und eine Sache, was du auch angesprochen hast vielleicht, war das Thema halt dieses Antizipieren, Sachen im Voraussehen und so weiter. Also ich bin schon ein Fan von Risk Management bis zu einem gewissen Grades. Das heißt, ich analysiere auch, was sind Risiken, die ich sehe mit dem Weg, den wir gehen wollen. Das heißt, wir antizipieren gewisse Resistenz, gewisse Stolpersteine, wenn man so will, und haben auch schon einfach nur zumindest das Awareness, dass es passieren könnte. Man muss dann keinen Plan schon vorher haben. Man kann, muss aber nicht, weil, wie gesagt, der Kontext kann sich ändern und dann ist dieser Plan auch irgendwie hinfällig. Also diese Toolbox wäre dann auch hinfällig. Aber antizipieren und zu überlegen, was für Risiken sehen wir auch, ist schon nicht schlecht. Also ich bin schon ein Fan davon, muss ich sehr ehrlich sagen. Also ich mag schon gerne Stakeholder Analysis und auch Risikobewertung, finde ich schon sinnvoll. Einfach nur, dass wir die im Kopf haben.
Ja, diese typische Veränderung bis zu meinem Stuhl, das erlebe ich auch sehr, sehr häufig, dass Leute sagen, hey, ich finde es ja sau cool, was wir hier machen, aber wenn ich mich verändern muss, dann hört der Spaß auf, dann ist es irgendwie keine gute Veränderung mehr. Was jetzt nochmal auch da nochmal so ein bisschen nachgefragt, was machst du denn wirklich, wenn so eine Organisation zwar sagt, dass sie ready sind und vielleicht kommt das auch so einigermaßen gut raus, dass du sagst, okay, wir könnten uns eigentlich verändern, du dann aber auch so feststellst, okay, die letzten 5 Transformationen, alle gescheitert. Da gibt es irgendwie dieses ganz typische, das Wort, das darfst du hier nicht verwenden, das ist hier verbrannt. Und sag bloß nicht modernes Arbeiten, das haben ja schon 3 Leute versucht. Die letzten 3 Geschäftsführer haben das alle versucht hier umzusetzen. Und red nicht von diesem Hybrid Work, das funktioniert hier nicht. Was machst du denn, wenn eine Organisation schon dieses Mindset hat, dass gewisse Themen einfach verbrannt sind und sie wissen, dass bei der nächsten Transformation die nächsten Themen verbrannt werden? Vielleicht glauben sie auch ein bisschen daran, dass sich Dinge ändern, weil sich wahrscheinlich auch positiv etwas bewirkt. Sie wissen aber, dass auf dem Weg sehr viel verloren geht und sehr viele Dinge auch verbrannt werden. Und das ist ja keine richtige Readiness und das ist auch keine richtige Transformation. Man bewegt sich zwar vorwärts, aber man stolpert sehr, sehr stark dabei. Was machst denn du dann in diesem Moment mit der Organisation?
Es kommt darauf an, was für eine Transformation es ist, aber es sind ein paar Wörter, die einfach verbrannt sind. Transformation, Strategie, also das sind so Wörter, you know, Hybrid Work, also irgendwie ein paar Wörter, die dann so ein Unternehmen schon halt wirklich durchgenudelt worden sind in irgendeiner Form. Aber also es sind ein paar Sachen, die man angehen muss tatsächlich in so einer Situation, weil das wird sehr unterschätzt. Es sind gewisse Wörter, die halt einfach missverstanden worden auch sind in Unternehmen über viele Jahre. Also es gibt Transformation, es gibt Strategie, hybrides Work, wie du auch sagst. Aber ich bin ein Fan davon, erstmal das Thema ganz anders zu nennen. Das haben auch viele Unternehmen durch, dass halt irgendeine Sache, was eigentlich ein großer Abbauprogramm ist, irgendeinen Namen hat, was natürlich auch alles schön und nett ist. Aber das geht nur, wenn es Hand in Hand geht, indem die Mitarbeiter auch mitentscheiden, was sich ändert oder wie es sich ändert oder wie die eine Rolle spielen. Also wenn es eine Transformation ist, wo auch Mitarbeitende abgebaut werden müssen, also auch eine Restrukturierung da auch mit zusammenhängt, das ist ein bisschen schwierig, aber ziemlich schnell danach dann auch Mitarbeitende mit einzuholen in Themen, wo die auch mitgestalten, weil keiner will selber etwas, was man selber mitgestaltet hat, dass es kaputt geht. Und wenn man das macht, hat man da auch deutlich mehr Mitmache, also Engagement in der Organisation. Und da bin ich ein Fan von, wirklich so schnell wie möglich Mitarbeitende mit reinzuholen, dass die mitentscheiden in Bereiche, wo es Sinn macht, dass sie mitentscheiden. Ja, also die, also da muss man auch Grenzen setzen, aber auch mitgestalten, mitentscheiden und auch mitverantwortlich sind für gewisse Prozesse oder gewisse Outcomes. Und dann hat man da einen wirklich wunderschönen Weg, wie man da auch Mitarbeitende auch mit drin hat und nicht nur dabei, die sich einfach mitleiten, sondern die leiten auch das Ganze mit. Und so kriegt man Momentum halt in der Organisation rein.
Aber wie macht man das, wenn eine Organisation so etwas noch nie gemacht hat? Also wenn das noch nie real funktioniert hat in der Organisation? Wenn wir zum Beispiel dieses Beispiel jetzt gucken, und das ist, glaube ich, auch teilweise gar nicht so weit weg von dieser Realität, dieses 10.000 mitarbeitenden Organisationen. Und jetzt sehen wir mal, wir haben irgendwie Teamleads, wir haben Abteilungsleiter, wir haben vielleicht Personalverantwortung noch drin als Führungskraft. Dann haben wir eine Bereichsleitung, dann gibt es vielleicht noch eine Standortleitung und dann gibt es vielleicht irgendwie noch so eine Unitleitung, irgendwie so ein übergeordnetes Thema oben drüber. Und dann kommt der oder die Deutschlandchefin dann hinten raus und dann kommt die Europachefin oder Chef noch on top oben drauf. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Stufen. Dann. Und das ist gar nicht so unrealistisch jetzt. Also vielleicht mag es bei der einen oder anderen Organisation ein, zwei Stufen weniger geben, aber das gibt es einfach. Und die wollen ja alle auch was sagen in dieser Transformation. Wie geben die denn jetzt an der Stelle die Macht ab und binden die Mitarbeitenden richtig ein, dass die diese Transformation auch selbstständig vorantreiben können? Da wird es ja häufig so Arbeitsgruppen gegründet und dann versucht man mal so ein bisschen zu partizipieren, um dann so auch so, ist immer so ein bisschen beruhigen der Mitarbeitenden manchmal gefühlt. Aber wie funktioniert denn das real? Also wie kriege ich die wirklich ans Mitmachen und wie kriege ich auch das Vertrauen rein, dass die Organisation vertraut, dass da Leute drin sitzen, die das jetzt richtig machen?
Es kommt darauf an, wie auch der Vertrauensbasis vorher war mit der Führung. Aber jetzt erstmal zu deiner Frage. Wie das man hinkriegt, ist tatsächlich durch radikale Konsistenz. Und das hört sich so einfach an, aber es geht darum, dass Mitarbeitende tagtäglich nicht mit dem CEO zu tun haben, der einmal die Woche vielleicht ein Speech macht, sondern mit der direkten Vorgesetzten. Mit dem direkten Vorgesetzten. Und die müssen wirklich nachvollziehen, was ist ein No-Go in der Phase? Was ist ein definitiv Go? Und die müssen radikal konsistent sein und ihr, also den Stand auch verstehen, also wirklich auf beide Beine auch klar stehen und den Mitarbeitern dadurch auch Sicherheit geben, ja, der Weg ist richtig. Ganz schlimm ist, wenn gewisse Personen sich auf die Mitarbeitende stellen und sagen, ja, ich find's eigentlich auch doof. Habe ich auch oft erlebt, sowas.
Kommt immer wieder vor, ja.
Kommt immer wieder vor. Ja, finde ich eigentlich auch doof. Das darf nicht akzeptiert werden. Man muss eine Lösung dafür finden, egal wie die Lösung ist. Es gibt 500 unterschiedliche Lösungen, wie man mit solchen Personen umgeht. Wie gesagt, vorhin habe ich auch gesagt, ich finde es nicht richtig, dass man so viel Fokus auf gewisse, auf Führungskräfte gibt und halt ständig, you know, die sollen alles werden und alles können und die Helden. Und man nimmt dadurch auch halt ein bisschen Eigenverantwortung von den Mitarbeitenden weg. Aber in der Phase muss es eine Stimme geben von denjenigen, die entschieden haben, in der Richtung zu gehen. Weil sonst passiert Folgendes. Du hast eine schöne Gruppe von Mitarbeitenden, auch wenn es nur ein Team ist mit 20 Leuten. Die erzählen es ja auch andere in andere Teams. Und dann hast du eine schöne Gruppe Resistenz beziehungsweise Lethargie, noch schlimmer, wo man sagt, jetzt warten wir doch erstmal ab und schauen mal, wie es läuft. Das heißt, ein Transformationsprozess muss von Anfang an sich ganz anders anfühlen, sich ganz anders anhören und ganz anders schmecken. Also der Geschmack muss sich komplett ändern in der Organisation. Und das kriegst du nur hin, indem du Sachen, die du vorher gemacht hast, ganz anders machst. Und das ist das Schwierigste, ist diese wiederholende Verhaltensmuster durchzubrechen. Weil auch in der Transformation sogar die Führungskräfte erlebe ich ganz oft, die versuchen dann alte Verhaltensmuster, die sie hatten, jetzt müssen wir da Druck machen, jetzt machen wir es so und so. Und dann frage ich, habt ihr es schon mal gemacht? Ja, haben wir auch schon mal so gemacht. Und ich so, und war es erfolgreich? Ja, ja, manchmal schon, aber manchmal eigentlich nicht. Wollen wir hier aber was ändern? Ja, dann machen wir das nie wieder.
Aber das ist ja, also das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor, also auch von der Kontrolle des ganzen Transformationsprozesses her. Also wenn du sagst, hey, ihr müsst es anders machen als vorher. Nehmen wir dieses Beispiel wieder. Wir haben diese 5 Transformationen gehabt in der Organisation schon und die sind jetzt alle so semi-gut gelaufen. Vielleicht sind ein paar halbwegs erfolgreich geworden, aber es ist immer irgendwas hinten runtergefallen, weil es sind auch ein paar Transformationen komplett gescheitert. Jetzt ist da ja nicht gerade so ein Urvertrauen für da. Also das ist so ein Vertrauen, dass Transformationen per se gut funktionieren. Und jetzt sollen die Führungskräfte, die das ja vorher auch schon gemacht haben und in Anführungsstrichen gescheitert sind, jetzt plötzlich ganz anders machen. Und auch daran denken, dass sie das anders machen. Und so konsistent auch noch hinter dieser Meinung stehen. Jetzt haben wir diese verschiedenen Führungsebenen. Ich weiß gar nicht, wie viele es waren, 6, 7 Stück in der Tiefe. Wie kriege ich die denn jetzt alle dazu, anders zu ticken, das richtig zu machen und so konsistent auch wirklich zu sein? Also wie schaffe ich das? Muss ich die regelmäßig schulen?
Ist auch nicht notwendig. Wichtig ist aber, wie geht man damit um, wenn es nicht konsistent ist? Weil das gibt auch eine Message rüber. Also wenn in einem Unternehmen, wo du halt 700 Führungskräfte hast, wirst du definitiv ein paar haben, die sich halt so verhalten. Aber zumindest hast du alles gemacht vorher, um die richtig vorzubereiten. Das muss vorher gemacht werden. Das ist da, wo ich mit der Sequenzierung meinte. Manchmal muss man erstmal irgendwo gewisse Gruppen fit machen, bevor man halt loslegt, um zu erklären, was machen wir, was nicht. Und
schult man die dann? Kann man die so transformationsready schulen?
Ja, also transformationsready schulen kann man. Und es ist sehr interessant, es ist keine klassische Leadership-Training, sondern es ist eher Transformationsfitness, was dann gemacht wird. Wo wirklich diese Transformations-Readiness einfach wieder ins Leben gerufen wird oder überhaupt ins Leben gerufen wird, wenn es auch vorher nicht da war. Also es ist wirklich, muss man sich so vorstellen, wie man ins Fitnessstudio geht und von einem Trainer irgendwie dann auch Tipps bekommt und man dann selber an dem Form arbeitet und so weiter und dann auch noch mit Beispielen, also wie man halt das auch, also mit Exercises auch nach dieser Trainingsstunde oder dieser Fitnessstunde, dass man halt da in der Richtung gehen kann. Also das geht schon. Es ist auch eine sehr interessante Transformation an sich für die Führungskräfte, weil da ändert sich wahnsinnig viel bei denen. Und das ist auch dann, was die Mitarbeitende spüren werden. Das heißt, in der Situation, was du gerade beschreibst, wenn es halt wirklich, wirklich da auch sehr viel Unklarheit gibt, würde ich tatsächlich in der ersten Phase wirklich darauf mich konzentrieren wollen als Unternehmen und dann halt weiterhin aber trotzdem die auch mitbegleiten, weil zwischendrin ist, wenn die Themen dann auch hochpoppen und die halt auch ein Sounding Board brauchen, wo die dann auch diese Themen auch angehen können und sagen, ah ja, da, das habe ich gedacht, dass das kommen kann. Also wirklich dieses Antizipieren, was wird kommen aus deinem Team? Wie wirst du damit umgehen? Also ganz viele unterschiedliche Themen, die dann halt da auch in einem Fitnesstraining bearbeitet werden. Was ganz wichtig ist, ist auch zu erkennen, es wird nicht jeder auch so perfekt machen können. Und das können wir auch gar nicht erwarten. Wichtig ist aber, dass wir ein ordentliches Momentum haben von einer großen Gruppe. Weil auch wenn ein Führungskraft vielleicht dagegen ist und die Mitarbeitenden das mitkriegen, wird gesehen, wie erfolgreich oder was für Bewegungen in andere Bereiche kommen. Und das zieht schon mit. Also dieses Verständnis von, wir brauchen, dass alle on board ist, das wird man nie kriegen in einer größeren Organisation. Also ich würde sagen, vielleicht, also in gar keiner Organisation habe ich es jemals erlebt, dass man jeden an Bord kriegt. Und ist auch gar nicht notwendig übrigens. Aber es ist wichtig, dass man eine ordentliche Masse hat, um den Momentum reinzubringen. Und auch wenn man dann erkennt, dass irgendetwas gerade kippt, dass man ziemlich schnell dann auch das mitkriegt. Und wie kriegt man das mit? Also das gibt dann auch unterschiedliche Wege, wie man das machen kann, also unterschiedliche Synergiegruppen, um das anzugehen, dass man halt da auch dann mitkriegt, wenn da jemand mehr Unterstützung braucht. Weil man kann es auch nicht übel nehmen in dem Fall manchmal.
Hilft es da jemanden wie dich einfach von außen dabei zu haben, der diesen Prozess begleitet?
Ja, tatsächlich, weil man sieht wirklich, was ich merke und das hat tatsächlich jemand mich neulich gefragt, Mensch, da stellen wir uns so doof an und ich habe als Joke zu ihm gesagt, auch wenn ich es denken würde, würde ich es dir nicht sagen. Das war der Kunde, der das gefragt hat. Ich habe gesagt, und auch wenn ich es denken würde, würde ich es dir nicht sagen. Also sage ich, nein, nein, alles du, nein. Aber es ist wirklich so, dass wenn du mittendrin bist und lange dabei bist und nicht vorangekommen bist, du siehst auch gewisse Sachen teilweise auch nicht mehr. Also es ist dieses, du siehst den Wald lauter Bäume nicht.
Ja,
genau. Ist das richtig, wie ich es gesagt habe? Das ist mein Lieblingsspruch übrigens. Mein Liebling deutsches Spruch, weil es einfach so perfekt erklärt und ich habe mal es versucht auf andere Sprachen auch zu übersetzen, aber es erklärt einfach perfekt, es ist auch, also ich kann es nachvollziehen und du brauchst einfach jemanden, der von jemand außen kommt und es kann jeder sein, also nicht jeder, aber halt jemand, der auch vielleicht ein Track Record hat, wäre sinnvoll zumindest, dass reinkommt und sagt, hey, da sollte man ein bisschen tiefer einsteigen. Und dann sagst, Und dann, wenn ich halt Sachen dann auch teilweise präsentiere, dann sind die Augen so überrascht und ich denke mir, oh Gott, ich dachte, ich habe gar nicht, es ist ja nicht mal besonders irgendwie. Aber halt, man merkt, dass es halt wirklich tatsächlich wirkt und auch nachhaltig wirkt. Und das größte Problem, was ich erlebe tatsächlich oder das Risiko oder das größte Problem, was ich erlebe manchmal bei Kunden ist, nicht bei meinen Kunden tatsächlich, weil meine Kunden sind alle super, aber ich erlebe es auch in anderen, ist die fehlende Selbsteinschätzung und Expertise und auch die Übereinschätzung von internen Ressourcen, die es auch braucht. Das heißt, man muss auch ready sein, dass man einen gewissen Fokus auf etwas legt. Also weil man, wenn man es ernst meint, muss man auch einen gewissen Fokus drauf legen. Das heißt nicht, dass Ressourcen gebunden werden, dass ihr eure tagtägliche Arbeit nicht machen könnt. Es geht darum, dass eventuell sogar auch auf die richtigen Sachen fokussiert werden, die euch dann mittelfristig oder hoffentlich auch schon kurzfristig schneller machen.
Wie kriegst du das hin? Jetzt mal gesehen von der Priorisierung, also ich kenne ja super, also wenn wir jetzt auch wieder bei diesem Beispiel dieses Kunden bleiben, da ist ja sehr häufig auch so eine Ressourcenplanung dahinter. Da wird ja häufig versucht, auch die Mitarbeitenden exakt einzuplanen von den Kapazitäten. Und dann kommt so eine Transformation plötzlich in der Ecke. Dann heißt so, das machen wir jetzt auch, weil es ist wichtig. Und häufig werden dann Dinge gar nicht sein gelassen, sondern es wird meistens über die Organisation sehr häufig zusätzlich drüber gesteuert, was ja auch mal so ein Stressfaktor ist. Ah, extra Arbeit, wir müssen das jetzt auch noch machen und dann sollen wir das nebenbei machen. Und wie soll ich das denn? Da gibt es ja so ganz viele Themen, die dann aufkommen. Ich habe doch schon vollen Schreibtisch und jetzt soll ich mich auch noch transformieren und so weiter. Und
ja, und das ist ein sehr guter Punkt, dass du ansprichst, weil das ist auch eigentlich, was ich einen Punkt auch noch sagen wollte, ist, was ich sehr oft erlebe, ist dieses, wir wollen transformieren, aber wir wollen unsere Organisationsstruktur nicht ändern. Das ist ja auch ein Bereich, was ich mir auch ganz genau anschaue, ganz am Anfang, ist auch eine Dimension, wo halt dann die Organisationsstruktur komplett aus vorgelassen wird, den werden wir nicht ändern, aber wir wollen transformieren. Und das passt dann nicht. Dann muss man halt auch dann den jeweiligen Kunden dann auch sagen, gerne, ihr könnt das machen, aber das ist euer Reibungsverlust. Seid euch bewusst darüber. Ihr wollt es vielleicht nicht heute machen, aber wäre sinnvoll, das halt, aber da ist halt sehr viel teilweise Resistenz. Vor allem Unternehmen, denen es finanziell gut geht, merken aber, dass sie etwas ändern müssen, weil die Zukunft halt schon, also das ist auch sehr smart, ne? Also proaktiv etwas anzugehen, was man schon sieht, was als Risiko im Markt kommt. Super. Aber da halt zu sagen, nee, Organisation fassen wir nicht an und dann, da sind einfach wahnsinnig viele Reibungsverluste, Verschwendung von Ressourcen, das ist dann schon viel. Und ich bin ein Fan davon, tatsächlich wenig ist mehr, also weniger Aktivitäten, die aber große Impact haben und tief in der Organisation gehen. Das heißt, nicht irgendwie so klein, klein, hier und da ein bisschen, sondern lieber einmal groß gewisse Aktivitäten anzugehen und da einfach mehr voranzutreiben und Momentum reinzubringen.
Auch Positivbeispiele zu erzeugen. Du hast gerade noch ein wichtiges Thema angesprochen. Ich denke jetzt so ein bisschen an Rollen, die so einen Transformationsprozess dann auch begleiten. Jetzt haben wir dich als Beraterin, die sehr stark sozusagen die Organisation, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen überwacht und draufschaut, funktioniert das alles sozusagen richtig? Die auch mal ab und zu sagt, hey, halt, stopp, reflektiert ihr gerade noch? Hey, seid ihr gerade in alte Muster wieder verfallen, etc.? Also die sozusagen diese ganze Readiness prüft und auch entsprechend die Leute hilft, schult, etc. Brauchst dazu noch weitere Rollen? Du hast jetzt gerade Organisationsentwicklung angesprochen, was ich sehr, sehr spannend finde, ist, wenn die Organisation gerade so eine große Work-Transformation hinter sich bringt, dann ändert sich die Organisation. Und dann macht es natürlich total Sinn, eigentlich auch die Organisationsentwicklung mit einzuziehen. Und hoffnungsvoll hat man solche Menschen schon eingestellt. Dass die, weil da kommen ja während der Transformation auch ganz, 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 ganz viele Themen, die eigentlich wieder nachgelagerte Transformationen oder Projekte sind, die man dann umzusetzen hat. Da transformiert man irgendwie auf Hybrid Work und dann bleiben noch andere Themen hinten raus, dass man vielleicht Verträge anpassen muss etc. Wo die Organisationsentwicklung aktiv sein muss, das aufzunehmen, zu unterstützen, zu begleiten und die Organisation mit zu transformieren. Gibt es noch weitere?
Also es gibt viele. Also Organisationsentwicklung ist extrem wichtig. Und was ich ein bisschen mir Sorgen mache, zurzeit ist, dass ich erlebe, dass viele Unternehmen das erkennen und ihre Personalmitarbeitende aus der Personalabteilung in so 3-Tage-Workshops gerade schicken, was Organisationsentwicklung angeht. Und dann erwarten, dass sie jetzt rauskommen als Experten, um auch loszulegen. Das macht mir Sorgen. Das wird nicht funktionieren. Da brauchen Unternehmen Menschen, die bereits Erfahrung und ein Track Record haben und nicht als Berater, sondern auch selber für und in Unternehmen dafür verantwortlich waren. Also nicht einfach nur sagen, ja, ein Berater, der Experte ist, der das mal, nee, nimmt bitte jemand, also wenn ich einen Appell geben kann und auf gar keinen Fall muss es ich sein, aber ich kann es gerne machen, also darum geht es mir gar nicht, aber ich bitte euch, nimmt und es gibt tolle im Markt. Super tolle Organisation sein. Ich glaube, bitte nimmt jemand, der oder die oder es selber für in einem Unternehmen als Angestellte dort für verantwortlich war. Dann kriegt ihr die besten Resultate als Personalentwickler. Und nicht irgendjemand, der es bis jetzt nur beraten hat oder einen Doktortitel da drin hat, interessiert gar nicht. Bitte, bitte, bitte macht das nicht. Also wenn ich einen Appell kurz mal geben darf. Und es gibt super im Markt. Es gibt fantastische Menschen im Markt. Die findet ihr schon. Schaut auf deren LinkedIn, schaut, wo die gearbeitet haben, wofür die verantwortlich waren. Tick, machen. Redet mit deren Chefs. So easy heutzutage. Schaut mal, wer was über die sagt. Super. Aber bitte schickt euer Mitarbeiter nicht in eine Kompaktschulung. Und bitte schaut, dass ihr auch den richtigen an Bord habt, der oder die oder es euch unterstützt. So, nochmal zu deiner Frage. Andere Rollen, die notwendig sind. Also ich finde, tatsächlich arbeite ich ich kollaboriere sehr gerne auch mit anderen Berater persönlich, die auch ihre Spezialgebiete haben, wo wir uns auch sehr stark ergänzen. Da kann man einfach nicht als einzelner Mensch Spezialist für alles sein, aber man sollte halt ein Netzwerk haben, wo man viele kennt. Und dieser Berater vor allem ist sehr, sehr kräftig in seine Coaching- und Kulturwandel-Skills. Und der begleitet auch nochmal halt diese Verhaltensarten auch in der Führungsriege auch sehr, sehr nah. Und das macht richtig Spaß, weil wir kollaborieren auch miteinander, wo ich dann auch sage, die Sachen, die ich beobachte, an denen er angehen kann. Und das kann er halt dann auch in seine Coaching-Sessions einzeln auch mit den Führungskräften. Also nicht über einzelne Menschen, ne? Also da sage ich nie was dazu, aber einfach so generell Sachen, die ich beobachte aus der Organisation, Missverständnisse, was Definition von gewissen Wörter angeht oder gewisse Ansätze angeht, wo man halt da ein bisschen nochmal halt reinarbeiten kann. Also das ist etwas, was ich sehr gerne auch mache. Und ich arbeite auch sehr viel mit Softwareentwicklern zusammen, wo halt in gewisse Prozesse oder gewisse Notwendigkeiten oder gewisse Tools halt neu aufgestellt werden sollen, ohne halt eine riesen SaaS-Lösung zu kaufen, sondern halt wirklich, wie man pragmatisch gewisse Sachen dann auch programmieren kann für die Kunden. Also das sind so unterschiedliche. Und dann natürlich auch Rechtsanwälte teilweise, wenn es um halt Abbau geht, dass halt wir da auch dann die richtige Beratung auch haben. Und ich mag auch mit Rechtsanwälten zusammenzuarbeiten, die einfach pragmatisch sind und ein bisschen auch die Unternehmenssicht auch verstehen und nicht einfach schwarz-weiß. Und Rechtsanwälte, die auch nicht alles auf die Grauzonen mit mir gerne suchen.
Ja, das ist auf jeden Fall, genau, das hängt von dem Transformationsprojekt dann auch ab, ob dann Legal involviert ist, ob dann vielleicht ein Betriebsrat involviert ist, etc. Das hängt dann auch von der Organisation natürlich ab und von dem Transformationsprojekt.
Ja, also wenn es so Turnarounds sind und Restrukturierungen sind, die ich auch sehr, sehr gerne tatsächlich mache, finde ich das sehr, sehr spannend, da auch dann halt auch Partner zu haben, mit denen man auch gut zusammenarbeiten kann. Und manche Unternehmen haben auch bereits ihre Netzwerk an Legal Support.
Ja, halt mal auf jeden Fall fest, als Learning alleine geht es nicht. Es braucht verschiedene Perspektiven, es braucht verschiedene Blickwinkel. Es hilft vor allem an den richtigen Stellen, Qualität vor Quantität und vor allem auch jemanden mit Erfahrung einzustellen. Also gerade an so entscheidenden Rollen wie Organisationsentwicklung. Und das muss man ja fairerweise auch noch sagen, es gibt diese Rolle noch nicht so lange da draußen. Zumindest nicht in der Form, wie wir sie heute nennen, vom Titel her. Früher gab es die natürlich schon immer in irgendeiner gewissen Form. Aber vom Namen her der Rolle ist sie noch relativ neu in der Arbeitswelt. Und klar, es gibt auch nicht so viele Menschen. Es ist jetzt nicht wie zum Beispiel, ich glaube, es gibt deutlich mehr Entwickler als Organisationsentwicklerinnen da draußen. Also jemand, der Software-Skills hat zu programmieren, gibt es, glaube ich, deutlich mehr am Markt. Ist vielleicht auch leichter einzustellen, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen pauschal oder unfair. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, da die richtigen Leute zu suchen, so wie Joy auch gesagt hat. Schaut auf LinkedIn, schaut euch die Vita der Leute an und prüft, können die das? Kriegen die diese Herausforderung hin? Und jemand, der 3 Tage auf einer Schulung war, das ist keine Ausbildung. Organisationsentwicklung ist per se keine Ausbildung in dem Sinne, sondern das ist hartes Learning in der Realität. Da muss man Dinge einfach mal durchmachen. Und da braucht man einfach schon mal so 5, 8, 10 Jahre irgendwie auf dem Buckel, damit man einfach mal so alles irgendwie auch gesehen hat und dann auch auf diese Dinge partizipieren kann und dann auch mit dieser Last klarkommt. Also wenn ich so ein 10.000 Personenunternehmen transformieren möchte, da kommen ganz schön viele Themen aus der Organisationsentwicklung auf. Und wenn ich da so ein Newbie bin, der halt seit einem halben Jahr Organisationsentwicklung macht, dann ist das, glaube ich, für mich persönlich auch gar nicht stemmbar, weil da so viel aufkommt, das kann ich gar nicht in der Form auch erfassen und dann auch umsetzen. Vielleicht bin ich auch ganz intelligent und smart und finde da vielleicht hier und da auch richtige Lösungen und Wege. Ich will das gar nicht abstempeln, dass junge Menschen oder jemand, der zumindest neu in diesem Beruf ist, da auch gar keine smarten Lösungen findet. Aber es ist deutlich leichter, wenn man da jemanden an dieser Stelle auch hat, der dann auch gewisse Rückschlüsse auf diese Themen, die dann aufkommen. Wir haben jetzt einige schon angesprochen, die gar nicht so einfach sind. Wir sind jetzt auch dann teilweise sehr tief eingestiegen an Stellen, wo es kompliziert wird in der Organisation, wo Reibung entsteht, wo wir jetzt teilweise dann auch vielleicht auch sehr einfache Lösungen gehört haben, die aber in der Realität doch nicht so einfach sind. Da muss man viel reden, das kostet Energie, das kostet Kraft in der Organisation, das kostet vor allem auch Zeit und das kostet vor allem auch Geld. Transformation kostet immer Zeit, Geld und Ressourcen, vor allem auch Kraft bei den Mitarbeitenden. Das muss man immer mit einplanen, das sollte man nie unterschätzen. Transformation macht man nicht nebenbei, man macht eh fast nichts nebenbei, aber Transformation erst recht nicht. Und ja, Joy, es waren super spannende Einblicke. Ich würde noch eine Stunde gerne weiter mit dir reden, aber du bist ja am 26. September hier zum Glück in Wiesbaden auf dem Modern Workday. Und Stand heute, wo wir aufnehmen, heute ist gerade der 12. September, haben wir noch 25 Tickets. Das heißt, wenn ihr jetzt den Podcast hört, schaut nochmal schnell auf die Seite, die verlinke ich unten in den Shownotes. Vielleicht kriegt ihr noch eins der letzten Tickets ab. Wir haben schon über 100 hier im Büro vor Ort. Und du machst auch einen Vortrag am Nachmittag. Und zwar werden wir eine Session mit dir haben, wo es natürlich um das Thema Transformation geht und wie man die meistern kann. Du kannst gleich nochmal kurz pitchen, worum es geht. Du hast den ja auch schon vorbereitet, den Vortrag. Und da werdet ihr auf jeden Fall die Chance haben, mit der Joy auch in den Austausch zu gehen, weil wir werden nachmittags ganz viele Netzwerkmöglichkeiten haben. Und nach der Joy ist auch Pause. Das heißt, wir werden immer einen Vortrag und dann eine Pause haben, sodass ihr auch Zeit habt, mit den Leuten im Raum oder mit der Joy auch direkt über diese Themen zu sprechen und nicht direkt in den nächsten Vortrag jumpen müsst und sonst irgendwas verpasst. Es ist extra so ausgelegt, damit wir auch wirklich diese Themen ansprechen und dann auch über die realen Use Cases, die ihr da draußen habt, in dem Moment auch sprechen können, weil dafür ist dieser Tag da, darüber zu reden, wie wir die Organisationen verändern können. Und jetzt, Joy, vielleicht nochmal ein kleiner Pitch zu deinem Vortrag. Warum sollte man zum Modern Workday kommen und deinen Vortrag anhören?
Erstmal sollte man zum Modern Workday kommen, weil es eine tolle Gruppe ist, was da sein wird. Sehr unterschiedlich, sehr viel Know-how in einem Raum kriegt man selten. Und also so ein Kaliber auf der Ebene ist halt natürlich schon richtig cool. Und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich da sein darf. Mein Thema wird sein, wie wir Fantasievermögen benutzen können, um Mitarbeitende einen Zustand zeigen zu können oder halt in eine Richtung bewegen zu können, der noch gar nicht existiert. Und wie wir unser Imagination dafür benutzen können. Ich sag nicht mehr.
Genau.
Aber wir werden über Fantasieren reden.
Dann dürft ihr euch das jetzt vorstellen, was passiert. Es wird bestimmt toll. Ich freue mich auch riesig auf den Tag und ich sage das nicht einfach nur so. Ich finde das Line-Up auch richtig toll. Wir haben so kleine Experience Labs, wo 10 Leute in so einem Raum können, wo wir Planspiele machen, wo wir wirklich auch kleine Spiele spielen und wirklich auch echt Dinge an der Realität, an euren Problemen dann auch langgehen und versuchen da an Lösungen zu diskutieren, sodass ihr, und das ist hoffentlich ein Werteversprechen, was wir einhalten können, mindestens eine Sache mitnehmt, die ihr ab sofort am nächsten Tag, ab dem 27. September in eurer Organisation ändern könnt. Und vielleicht kriegt ihr bei der Joy eine Sache, die ihr ab sofort ändern könnt. Das würde mich riesig freuen. Seid auf jeden Fall noch dabei, wenn ihr Zeit habt, am 26. September hier einmal nach Wiesbaden zu kommen. Joy, recht herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast als Vorbereitung für den Modern Workday. Ich vermute, dass wir irgendwann mal eine zweite Session machen müssen, um nochmal tiefer einzusteigen. Wir hatten im Vorfeld hier auch schon über eine halbe Stunde gesprochen. Da waren nochmal gefühlt 5 andere Themen mit drin. Ich glaube, wir können...
Wir können über Fantasieren auch sprechen.
Das bestimmt. Das heißt, ja. Da werden uns noch jede Menge Sachen einfallen. Ich hoffe, ihr draußen habt was mitgenommen. Ich fand es auf jeden Fall super interessant. Da waren jetzt auch nochmal für mich ein paar Punkte dabei, die ich auf jeden Fall nochmal reflektieren werde und mir aufschreiben werde und auch nochmal mitnehmen werde. Wenn euch die Folge gefallen hat, ich würde mich total über Feedback freuen, wenn ihr einfach mal an modernwork@seibert.group schreiben würdet oder die Joy oder mich einfach auf LinkedIn anschreibt und eure Fragen stellt bzw. euer Feedback dalasst oder auf der Plattform eurer Wahl einfach ein Like oder eine Sternebewertung abgeben würdet. Vielen Dank fürs Zuhören. Joy, ich sag schon mal Tschüss da draußen. Die letzten Worte gehören gleich noch dir und euch einen schönen Tag noch. Ciao.
Vielen Dank und bis bald.